Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Unsere Reporterin Felicitas Böselager ist im Ahrtal südlich von Bonn aufgewachsen. Die Flut in diesem Sommer hat ihren Heimatort besonders hart getroffen. 70% des Ortes sind nach wie vor zerstört. Aber auch das innere Gefüge des Ortes hat sich verschoben. Was macht so eine Katastrophe mit einem Ort und was mit seinen Menschen? Schweißt sie zusammen oder spaltet sie den Ort in diejenigen, die es besonders hart getroffen und die, die verschont geblieben sind? Und schämen die sich dafür? An welchen Orten macht man überhaupt Heimat fest? Viele, viele Fragen. Felicitas Böselager hat die Antworten.
Ich muss gerade überlegen, wie muss ich denn jetzt binden?
Schön, ja, findest du. Ja, ja. Aber lass mal gucken, rechts, links.
Das hängt
vorne
davon ab,
wie rum du arbeitest.
Genau. Also ich arbeite anders als du, glaube ich.
Das könnte sein. Das machen die meisten. Auch für links ist Platz in Kreuzberg.
Kreuzberg, das ist mein Heimatort. Ein kleines Dorf im Ahrtal, in dem sich an diesem Nachmittag Ende November rund 20 Frauen versammelt haben, um gemeinsam Adventskränze zu binden.
Wo kamen eure Kränze denn hin?
In die Übergangswohnung. Ja. Wir haben nur einen kleinen Tisch, also muss ich nur einen kleinen Kranz machen. Kommt nicht viel drauf, aber jedenfalls etwas und was Selbstgemachtes.
Seit Mitte Juli wohnt Edith Asbach mit ihrem Mann in einer Dachgeschosswohnung zwei Dörfer weiter. In ihrem Haus in Kreuzberg stieg das Wasser der Flut im Juli bis in den zweiten Stock. Wann sie dort wieder einziehen können, wissen sie nicht. Wahrscheinlich erst in einem Jahr. Edith kenne ich schon, seit ich denken kann. An ihrem Haus führt ein kleiner Pfad vorbei, den ich mit meinen Eltern und Geschwistern früher häufig entlanggegangen bin. Wenn Edith mit ihrem Mann im Garten saß, haben wir gewunken oder für ein kurzes Zaungespräch angehalten. Ihre Tochter ist mit meinem jüngeren Bruder in eine Klasse gegangen. Ich heiße übrigens Felicitas und bin heute zum ersten Mal als Reporterin in Kreuzberg unterwegs.
Bitte, von dem hier gibt's nichts mehr.
Edith bindet ihren Kranz an einem Stehtisch mit drei anderen Kreuzbergerinnen. Lisa hat früher mit meiner jüngeren Schwester gespielt. Sigrid ist eine Freundin meiner Mutter. Tanja habe ich schon häufig gesehen, aber erst heute lerne ich sie kennen. Sigrid ist die einzige von ihnen, die schon wieder in Kreuzberg wohnen kann. Bei ihr und ihrem Mann hat die Flut nur, so muss man das leider sagen, den Keller getroffen. Ihr Haus lag hoch genug. So wie mein Elternhaus, das so hoch liegt, dass es ganz von der Flut verschont blieb.
Und ist es auch ein bisschen komisch, jetzt in Kreuzberg zu stehen und Adventskränze zu binden, oder ganz normal?
Komisch finde ich das jetzt, ne? Das ist schön. Könnte man wiederholen.
In Kreuzberg sieht es auch 5 Monate nach der Flut noch verheerend aus. Rund 70% des Ortes sind zerstört. Aber hier beim Adventskranzbinden scheint die Welt irgendwie in Ordnung. Wir haben uns im sogenannten Himmelreich getroffen. Einem leerstehenden Haus mit einem kleinen Hof und Scheune, das in den Tagen nach der Flut zum Lager für die unendlich vielen Sachspenden wurde. Inzwischen ist hier eine kleine Bücherei entstanden und die Scheune hat sich in ein gemütliches Wohnzimmer für das ganze Dorf verwandelt. Das Team lädt jeden Samstagnachmittag zu Kaffee und Kuchen ein, heute zum Adventskranzbinden mit Glühwein. Im Hof flackern Feuerkörbe, es stapeln sich Tannenzweige, Kerzen und Schmuck für die Kränze. Nächste Woche ist der erste Advent.
Dieses Jahr wird Weihnachten bei uns so nicht stattgefunden hat, weil es ist nicht deine Wohnung, wo du bist. Es ist nicht dein wirkliches Zuhause. Und dann habe ich zumindest, oder wir als Familie, haben da gar nicht so den Bock drauf, das so zu gestalten, wie wir das bis dato gemacht haben. Aber wie wir es letztendlich machen, wissen wir noch nicht.
Erzählt Edith. Auch ihre Tochter hat in der Flut alles verloren und wohnt jetzt in einer Wohnung eine halbe Stunde von Kreuzberg entfernt. Tanjas Tochter ist Teenager, da kann man Weihnachten nicht ausfallen lassen. Sie will versuchen, es so weihnachtlich wie möglich zu machen, auch wenn sie nicht zu Hause sein können.
Also die Veränderung ist nur darin, dass wir keine Krippe haben, weil die sieht gruselig aus. Ja? Die ist ein bisschen im Wasser aufgegangen.
Die noch?
Das wird wahrscheinlich Heiligabend fehlen. Ein Baum wird es geben. Ne?
Ja.
Und da, ich backe jetzt auch, wenn ich auch denke, Mensch, wie furchtbar, ne? Du musst auf dem Esstisch deine Plätzchen ausräumen, weil in der Küche ist leider kein Platz für so einen Kram.
Du kannst backen, ich habe zum Beispiel keinen Backofen.
Sagt Edith. Viele erzählen mir an diesem Nachmittag, dass die Adventszeit ihnen die Dimensionen der Dinge, die sie verloren haben, neu vor Augen führt. Christbaumkugeln, die Krippe der Oma, alte Räuchermännchen, alles ist weggeschwommen. In den Chaostagen im Juli hat an Weihnachten kaum einer gedacht. Aber dieser Juli hat Kreuzberg nicht nur äußerlich verändert. Auch das innere Dorfgefüge hat sich verschoben.
Am Anfang waren alle vor Ort und jeder brauchte und machte und so. Also war jeder für jeden da.
Erinnert sich Sigrid. Durch die Flut haben sich Nachbarn kennengelernt, die sich vorher morgens in der Einfahrt höchstens kopfnickend begrüßt haben.
Das klingt blöd, aber ich fand es schön, dass da so alle eine Gemeinschaft waren. Und das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen wieder, weil ich jetzt auch nicht so oft hier bin.
Lisa ist Mitte 20 und wohnt zurzeit zusammen mit ihren Eltern in einer Wohnung in Bonn. Das liegt eine halbe Stunde von Kreuzberg entfernt. Sigrid nickt.
Deswegen, es liegt an uns, da was draus zu machen und zu sagen, das ist überhaupt meine Schere. Wir brauchen Gemeinschaft und wir müssen etwas dafür tun, weil die kommt nicht von alleine, sondern wir müssen was dafür tun.
Ja. Auch meine Verbundenheit zu Kreuzberg ist seit der Flut viel stärker geworden. Dabei bin ich mit 18 hier weggezogen, also vor 15 Jahren.
Okay, Agnes läuft.
Agnes ist meine 2 Jahre ältere Schwester. Auch sie lebt schon lange nicht mehr hier und kommt, so wie ich, seit der Flut viel öfter heim als vorher.
Wir beide sind ja erst am Sonntag nach der Flut nach Kreuzberg gekommen. Im Nachhinein erstaunlich spät, oder? Die Flut war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und wir kamen erst am Sonntag.
Ja, das im Nachhinein ist das irgendwie kaum, weiß ich auch gar nicht mehr genau, warum wir so wahnsinnig gezögert haben, aber ich weiß, dass einer der Gründe waren, dass wir darüber nachgedacht haben, hier gibt es ja gar nicht genug Wasser und es gibt keinen Strom. Nicht, dass wir das, was da ist, noch aufbrauchen. Ich glaube, unsere größte Angst war, dass wir stören.
Das war ziemlich dämlich von uns. Hier wurde jede Hand gebraucht. Aber weil sowohl das Festnetz als auch das Mobilfunknetz weg waren, hatten wir lange keine Ahnung, wie es daheim eigentlich aussah. Agnes und ich stehen am Ortseingang vor Kreuzberg. Hier führt die Straße erst über einen Bahnübergang, dann über eine Brücke für Autos und Fußgänger über die Ahr in den Ort hinein. In den Tagen nach der Flut musste man das Auto weit weg vorm Dorf stehen lassen und zu Fuß laufen. Zusammen gehen wir diese Strecke noch einmal ab. Vorbei an der zerstörten Schranke, die wie ein abgebrochener Zahnstocher in die Luft ragt, an unterspülten Gleisen über eine braunmatschige Straße.
Und ich merke jetzt gerade, wenn wir hier so lang gehen und ich den Moment nachempfinde, ich merke, dass ich Angst hatte vor dem, was mich hier erwartet. Also mein Herz fängt jetzt schon wieder an zu klopfen, wenn ich daran denke, wie wir hier lang gegangen sind. Also das ist schon ein ganz schön schwerer Gang gewesen.
Am Sonntag nach der Flut sah Kreuzberg apokalyptisch aus. Es hingen Bäume und Autos in den Häusern. Vor unserer anderen Brücke, der Eisenbahnbrücke, stapelten sich zerbeulte Wohnwagen. Überall Schlamm, Dreck und Geröll. Ich kannte diesen Ort und ich habe ihn trotzdem nicht erkannt. Und das hat mich ziemlich erwischt.
Angesichts dieser ganzen Zerstörung wusste ich auf einmal nicht mehr, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Ich wusste nicht mehr, ich habe mich so gefragt, wie läuft man eigentlich nochmal? Dann habe ich so die Arme, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich nur in Filmen gesehen. Das fand ich so eine übertriebene Geste einfach. Habe ich die Arme über meinem Kopf zusammengeschlagen, so als ob ich mich schützen wollte vor dem, was ich da gesehen habe.
Inzwischen ist die Verwüstung zwar irgendwie sortiert, aber sie bleibt. Auch wenn schon einiges passiert ist, geht der Wiederaufbau schleppend voran. Viele Menschen in Kreuzberg warten noch auf die Wiederaufbauhilfe vom Land Rheinland-Pfalz und zögern deshalb damit, Handwerker zu beauftragen. Häuser stehen leer, sind verbarrikadiert, die Fenster tot und die Fassaden verschlammt und...
Wenn man hier auf der Brücke steht, dann sieht man eigentlich ganz gut, was es in Kreuzberg alles nicht mehr gibt, was unsere Kindheit geprägt hat. Also jetzt blicken wir gerade auf einen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Schlammplatz, der früher mal Kinderspielplatz und Sportplatz war.
Und auf der anderen Seite fällt der Blick auf die zerstörte Eisenbahnbrücke. Ein ganzes Brückenelement ist schlicht rausgebrochen, als wäre es aus Lego. Agnes schüttelt den Kopf, als sie rübersieht. Über die Brücke gelangen wir an einen Kreisel in der Mitte des Dorfes. Von hier aus gehen 4 Straßen ab. Eine ist die Burgstraße, in der wir aufgewachsen sind. Diese Straße sind wir in unserem Leben unzählige Male hoch und runter gelaufen. Zum kleinen Kreuzberger Bahnhof, zur Bushaltestelle, zu Freunden oder zum Edeka.
Das Schlimmste, was wir im Kopf hatten bei diesem Weg runter, war vielleicht, ich habe keinen Bock auf Schule. Also ich habe diesen Weg als unendlich unbeschwert in Erinnerung, wenn ich da jetzt dran denke.
Jetzt stehen wir genau an dem Punkt, an dem sich das Dorf teilt, sozusagen in den Teil, der verschont blieb von der Flut und der Teil, den die Flut erwischt hat.
Hier hatte der Pegel um 23 Uhr seinen Höchststand erreicht. 10 Meter hoch stieg die Ahr in dieser Nacht. Jemand hat die Pegelstände am 14. Juli mit rosa Farbe an eine Bruchsteinmauer gesprüht. Sie sind inzwischen etwas verblasst. Ab hier sind die Gärten wieder grün und die Häuser intakt. Wie bei meinen Eltern. Total unwirklich. Zu denen, die unten wohnen, gehören die Schmitzens vom Restaurant im Wurstkessel.
Ich sage, hast du Klöße bestellt?
Nee, die mache ich mit Handelshof.
Ja,
gut. Ja, die Senioren kriegen ja auch frisch gemachte Klöße.
Der Wurstkessel ist eine Institution in Kreuzberg. Die große alte Fachwerkvilla liegt nur wenige Meter vom Kreisel entfernt in der Bahnhofsstraße. Conny Schmitz und ihre Tochter Steffi Gies sitzen an Connys Küchentisch in ihrer Wohnung im ersten Stock im Hinterhof des Restaurants. Auch hier stand das Wasser. Ich kann kaum glauben, dass die beiden ihre Köpfe schon wieder über eine Einkaufsliste für ihren Bringdienst für Senioren und den Kindergarten beugen.
Ich kann gerne so schön Mama rufen wie das Kind.
In den ersten Tagen nach der Flut hieß es im ganzen Dorf, der Heino und die Conny vom Wurstkessel hören auf. Erst die Einbußen durch die Pandemie, dann zerstört die Flut das ganze Restaurant. Der Gastraum musste abgerissen werden. Viele Kreuzberger aber wollten nicht akzeptieren, dass es den Wurstkessel nicht mehr geben soll, erzählt Conny. Sie haben sie überredet, wieder zu eröffnen.
Und dann muss man das mal sacken lassen und dann denkt man auch an all die Leute, die für uns wichtig waren. Unsere Senioren, unsere Kindergartenkinder. Und dann bist du wieder in der Verantwortung und denkst drüber nach, ja, du musst ja diese Leute auch irgendwann wieder bedienen.
Wie die Schmitzens haben sich die meisten Kreuzberger dazu entschieden, im Ort zu bleiben. Aber rund 50 von den 600 Einwohnern werden nicht wiederkommen. Während ich hier mit Conny und Steffi sitze, wird mir klar, wie hart die Flut sie getroffen hat. Die berufliche Existenz wurde weggeschwemmt, die privaten Wohnungen zerstört. Das Haus von Connys Bruder gab es nach der Flutnacht schlicht nicht mehr. Das Haus des anderen Bruders ist unbewohnbar, so wie auch Steffis Wohnung im Souterrain, die ganz voll lief. Trotzdem sind sie hier ziemlich guter Laune. Conny sagt, dass sie positiv bleiben will.
Ja, ist auch wichtig. Ich habe auch nie mal geweint, weil ich gedacht habe, so, jetzt hast du so viel verloren. Weil ich einfach gedacht habe, wenn du mit diesem Gedanken anfängst, dann bist du, dann zieht dich das runter. Und ich habe dann immer nur gedacht, es ist doch alles gut, es wird alles gut, es muss alles gut werden, Ende.
Ich habe mir in den letzten Monaten oft gedacht, dass Weinen das Privileg derjenigen ist, die es nicht so hart getroffen hat. Ich habe immer wieder um Kreuzberg geweint. Viele der freiwilligen Helfer brechen schon am Ortseingang in Tränen aus, obwohl sie vorher noch nie hier waren. Conny hat dafür keine Zeit. Ich frage sie und Steffi, ob sie es ungerecht finden, dass ein Teil des Ortes verschont blieb. Aber Steffi findet nicht, dass es irgendwen in Kreuzberg gibt, der nicht betroffen ist.
Und alle hatten ihre Entbehrungen, also sei es Strom, sei es Internet.
Das war ja lange Zeit alles weg.
Die Fahrwege haben sich auch für die Leute auf dem Berg verändert.
Weil so viele Straßen zerstört sind.
Und sie müssen das auch täglich sehen und leben in diesem Geschehen.
Außerdem hätten diejenigen, die weniger betroffen waren, den anderen geholfen. In den ersten Tagen das Essen mit ihnen geteilt zum Beispiel. Während ich mit Conny und Steffi rede, spüre ich, wie verbunden sie mit Kreuzberg sind und wie ihre Geschichten auch mich irgendwie mit zu Hause verbinden. Conny erzählt von der komischen Stille nach der Flut, bevor sich unser Ort in eine ewig brummende Baustelle verwandelt hat.
Was war das schön, dass in der Kapelle dann irgendwann das Glockengeläut wieder angefangen hat. Man wusste wieder, was für eine Tageszeit ist. Nee, das gehört einfach auch mit zum Ort, unser Kapellchen, ne? Ja. Mal hingehen, sich mal gerade hinsetzen. Vielleicht ein bisschen schimpfen, vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen und ein Kerzchen anmachen. Auch diese Dinge sind einfach immer die, die wichtig waren, auch während der ganzen Corona-Zeit. Und während der Flut oder nach der Flut, vor der Flut.
Sagen wir jetzt vor der Flut, ist nach der Flut?
Schräg gegenüber vom Wurstkessel liegt an einem kleinen Bach die sogenannte Alte Mühle. Das Mühlengebäude aus Bruchstein gehört zu den ältesten Häusern in Kreuzberg. Auf meinem Spaziergang mit Agnes gehen wir auch dorthin, weil dieser Ort für meine Schwester ganz besonders ist.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ohne Tränen zu erzählen. weil ich mit dem Ort hier, ich glaube, einer der schönsten und einer der schlimmsten Momente meines Lebens verbinde.
Zur alten Mühle gehörte eine Scheune, auch aus Bruchstein, festgebaut. Sie hätte dem Wasser der Ahr wahrscheinlich standgehalten, wenn nicht ein Überseecontainer einer Baustelle von den Wassermassen mitgerissen und durch die Scheune gedonnert wäre. In dieser Scheune und im Garten der Mühle hat Agnes ihren Polterabend gefeiert. Auf den Tag genau, 3 Jahre später, war Agnes mit ein paar Freunden wieder hier, um die alte Mühle vom Schlamm zu befreien und auszuräumen. Die ehemalige Bewohnerin hat sich nicht mehr reingetraut.
Und irgendwie war ich erst mal damit beschäftigt, zu sehen, wie die noch versucht hat, ihre Waschmaschine zu retten und mit einer Sackkarre in den ersten Stock gebracht hat, der dann aber auch voll Schlamm war.
Und das konntest du so richtig sehen, sozusagen die Spuren, die sie in der Nacht hinterlassen hat.
Ja, man hat richtig gesehen, wie sie alles aus dem Erdgeschoss versucht hat, ins ersten Stock zu retten. Und dann sah man beschriebene Papiere, also im Schlamm so aufgeweichte beschriebene Papiere und Kleidung und Schuhe. Und das war ein ganz, wirklich ganz furchtbarer Moment, weil mir das auch so sehr die Angst der Nacht vor Augen geführt hat und die Zerstörung des persönlichen Hab und Guts und Lebens einer Person, in das ich dann auch noch eingedrungen bin. Das war ganz fürchterlich.
Auch jetzt stehen Agnes und ich wieder etwas hilflos vor dieser alten Mühle. Sie erzählt, wie sie zum ersten Mal wieder in den ehemaligen Mühlengarten gegangen ist.
Wo wir den Polterabend für unsere Hochzeit gefeiert haben, das wunderschön aussah mit einem beleuchteten Baum, mit meinen engsten Freunden, mit der Vorfreude auf den nächsten Morgen, also die Hochzeit. Es war ein warmer Sommerabend und auf einmal stand ich vor nichts und all das, woran ich mich erinnert habe, war weg.
Sogar der schöne alte Nussbaum hat kapituliert. Wo er stand, stehen jetzt große Bürocontainer im Schlamm. Hier ist die zentrale Versorgungsstation der Malteser für die Mittelahr. Es brummt ein Stromgenerator, von Romantik keine Spur. Auch meine Mutter hat so einen Ort, der ihr den Verlust der Fluttage besonders vor Augen führt.
Ab hier eigentlich geht so deine Lieblingsspaziergehstrecke los, oder?
Ja, absolut. Ab hier freut man sich schon auf das Saartal, was so ein bisschen wie ein Freund ist.
Kannst du beschreiben, wie der Saarbach vorher aussah?
Der Saarbach war so beschaffen, weil er einen dichten Wuchs hat, dass da Wasseramselpärchen gebrütet haben. Und dann waren auch Wildenten da und verschiedene Vogelarten. Es war voll überall Farn, es waren überall Sträucher. Das Saarbach selber hatte über angeschwemmte kleine Steine wie so Inselchen. Da konnte man sich drauf freuen, dass je nach Jahreszeit wie durch einen unbekannten Gärtner auf den Inseln Pilze wuchsen und Flechten und kleine heranwachsende Bäumchen.
Der Saarbach ist eigentlich ein schmales Bächlein. Im Sommer trocknet er häufig aus. Diesen Juli drückte er sich, wenige Stunden bevor die Ahr über die Ufer trat, wie eine 6 Meter hohe Wasserwand in den hinteren Teil unseres Ortes und riss Autos, Straßen und Garagen mit sich. Das, was meine Mutter eben beschrieben hat, ist jetzt eine schlammige, schottrige Brache. Als sie erfuhr, dass der Pfad am Saarbach zerstört wurde, verlor sie 5 Tage nach der Flut das erste Mal die Fassung.
Also ich erinnere mich noch daran, weil ich bin da das erste Mal wieder in Kreuzberg gewesen. Mhm. Und ich wusste schon, was du in dieser Nacht oder auch in den Tagen danach alles erlebt und durchgemacht hast, was du gesehen hast, wie viel Leid, wie viel Trauer. Und dann war das der Moment, wo plötzlich eine Art von Begreifen des Verlustes einsetzte bei dir. Und das fand ich so unglaublich, dass das dieser Ort ist.
Also ich glaube, wenn man in irgendeiner Weise erleben kann, was einem Heimat, also die lokale Heimat bedeutet, dann leider über den Verlust. Ich hätte nie gedacht, dass mir das derart nahe geht, aber ja, so war es halt einfach.
Während wir hier über den aufgeweichten Weg gehen, sprechen wir wahrscheinlich zum 100. Mal über den vergangenen Sommer. Darüber, dass meine Mutter in dieser Nacht alleine zu Hause war und sich die pitschnassen Feuerwehrleute bei ihr vor dem Kamin versammelten. Sie hatten ihr Fahrzeug in den Fluten verloren und konnten niemandem mehr helfen. Wie wir unsere Mutter über Tage nicht erreichen konnten, 24 Stunden nicht wussten, ob es ihr überhaupt gut geht. Nach 4 Tagen hatten wir das erste Mal wieder richtig Kontakt. Ich saß im Auto, als meine Mutter anrief und musste rechts ranfahren, weil ich geheult habe wie ein Schlosshund.
Ich erinnere mich, dass ich mich schlimmerweise beinahe gewundert habe, wie bewegt du reagiert hast, meine Stimme zu hören, weil ich dachte, ihr wisst ja, dass mir nichts passiert ist. Ja, aber ich glaube, ich wusste ja, dass es dir gut geht. Das wusste ich seit Donnerstagabend. Aber das war wie der Beweis, dass es stimmt, als ich seine Stimme gehört habe. Und natürlich, glaube ich, ist natürlich in so einer Zeit der Katastrophe die Stimme der eigenen Mutter auch nochmal ein anderer Trigger.
Absolut, absolut.
Da übrigens fliegt ein Fischreiher. Das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass ich hier einen Vogel sehe.
Nach unserem Spaziergang finde ich es gar nicht mehr abwegig, dass dieser Ort meiner Mutter so viel bedeutet. Im Gegenteil, es ist richtig schön, sich mit ihr an die kleinen Bäume und Inselchen zu erinnern und darauf zu freuen, wie es wird, wenn hier wieder Sträucher wachsen und Vögel brüten.
Ja, herzlich willkommen, sage ich immer. Also ich würde sagen, wir gehen mal der Reihe nach.
Das ist Katharina Bernhardt. Wie meine Eltern wohnt auch sie in dem Teil der Burgstraße, den das Wasser nicht erreicht hat.
Wir haben das ganze Flutmuseum in so Themenbereiche aufgeteilt und das ist der Themenbereich halt für diese Straße am Brunnen. Und hier sieht man, dass ganz viel Trümmer und Holz und Schrott und all sowas angespült worden ist.
Fotos von den Tagen nach der Flut. Das Flutmuseum ist in einem Zelt unten im Dorf vor unserer alten Schule. Auf dem Platz vor dem Zelt brennt ein Feuer. Es gibt hier eine Pommesbude und die Bürocontainer der Ortsvorsteherin und der Feuerwehr. So steht das Flutmuseum im Herzen des Dorfes. Katharina hat es mit ein paar anderen Kreuzbergern zusammen konzipiert.
Also die Idee hatte die Ortsvorsteherin, die hat gesagt, wir müssen hier was machen und wir müssen auf der einen Seite eine Erinnerung schaffen, aber auf der anderen Seite halt auch ein Mahnmal. Also es soll ja auch mahnen, dass halt was passieren muss im Hochwasserschutz und dass halt sowas nicht hier alle Jahre wiederkommen soll. Ne?
An den Zeltwänden des Museums hängen verdreckte Schaufeln, Besen, eine Schneeschippe, dreckige Handschuhe, Helme und staubige Atemmasken. Und ganz, ganz viele Bilder. Zum Beispiel von einem Haus, bei dem die Fassade weggebrochen ist und man direkt in ein verwüstetes Wohnzimmer blicken kann.
Ach herrje.
Ja,
genau. Ja. Ja, es ist nicht leicht, wenn man hier durchgeht. Also das ist die Abteilung Haus.
Obwohl ich diese Bilder so oder so ähnlich schon viele Male gesehen habe, verschlagen sie mir doch wieder den Atem. Ich frage mich, kommen wirklich auch die Menschen hierher, die das alles durchlebt haben? Wollen Sie die traumatischen Bilder etwa nochmal sehen?
Also es ist unterschiedlich. Die Gäste hier im Flutmuseum, es sind durchaus auch schon mal Einheimische. Also man sieht hier schon mal auch welche, die, wenn sie wissen, es guckt keiner und es ist sonst keiner da halt. Ne? Und sie sind halt dann mal einen Moment für sich alleine. Und da gehen auch Leute hier durch, die dann auch ihr eigenes Haus schon mal wiederfinden auf den Bildern. Und das natürlich dann auch, es nimmt halt mit. Ne? Und die weinen dann auch. Und es sind aber auch viele Helfer, die halt hier hinkommen. Es sind auch Politiker, die hier ganz offiziell dann hier mit der Ortsvorsteherin sich treffen und reden.
In der Hoffnung, dass Bilder besser vermitteln können, was allen Betroffenen so schwer fällt, in Worte zu fassen. Immer wieder, wenn ich mit Menschen über die Flut spreche, zücken sie ihr Handy und zeigen mir Fotos. So als würde es ihnen selbst helfen zu begreifen, was hier eigentlich passiert ist.
Hier liegt ein großes Exponat im Flutmuseum. Das ist das Dach des Feuerwehrfahrzeuges, der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzberg.
Sollen wir über Burgstraße hoch oder hinten rum?
Ach, wir können, wie du möchtest.
Nach meinem Besuch im Flutmuseum laufen Katharina und ich gemeinsam durchs inzwischen dunkle Dorf Richtung Burgstraße nach Hause.
Wir haben auch ganz am Anfang in den ersten Tagen der Flut schon darüber geredet, dass du nicht betroffen bist, ich auch nicht. Und du hast mir erzählt, dass du dich am Anfang geschämt hast dafür, dass du von dem Wasser verschont bliebst. Ist das Gefühl immer noch da oder?
Nee. Nee, das Gefühl ist nicht mehr da und ich habe das tatsächlich auch ein bisschen recherchiert. Es gibt diesen Begriff Survivor's Guilt, ja, und das scheint wohl normal zu sein, also war ich schon ganz beruhigt. Ja, wir hatten wirklich ein schlechtes Gewissen, weil wir halt das einzige Haus sind aus der ganzen Familie, das nicht betroffen ist.
Katharina hat sich in den vergangenen Monaten sehr für Kreuzberg engagiert, hat Feste und Konzerte organisiert. Ich frage sie, ob das für sie ein Weg war, mit ihrem anfänglich schlechten Gewissen umzugehen.
Nee. Ich habe einfach gedacht, okay, die anderen müssen alle an ihren Häusern arbeiten, das musst du jetzt nicht. Und also jeder, der an seinem Haus arbeitet, trägt ja dazu bei, dass Kreuzberg wieder heil wird. Und dann, da ich ja nicht in meinem Haus arbeiten konnte, weil ja nun mal nichts kaputt gegangen ist, habe ich halt gedacht, okay, dann muss halt irgendwas anderes machen.
Obwohl wir uns erst seit kurzem kennen, gehört Katharina für mich nun genauso zu Kreuzberg wie die Menschen, mit denen ich hier aufgewachsen bin. Dabei wollte Katharina eigentlich nie so eng andocken im Ort, weil sie selbst aus einem Dorf kommt und ihr das als Kind und Jugendliche immer schnell zu viel und zu eng wurde.
Und jetzt bist du ja durch und durch Kreuzbergerin.
Ja, im Moment 24 Stunden am Tag. Ich hoffe aber auch ehrlich gesagt, dass das irgendwann mal wieder ein bisschen weniger wird. Aber es ist jetzt, so wie es jetzt ist, ist es auch gut so.
Hier haben wir zum Beispiel so ein Krippchen. Nee, dann haben wir... Merich, zeig mal das Krippchen hier drüben bitte. Nee, das da hinten.
Zwei Wochen nach dem Adventskranzbinden ist in Kreuzberg Weihnachtsmarkt. Diesmal stehen kleine Holzbuden im Himmelreich, im Hof von Katharina und ihrem Mann und vor der Kapelle. In einer der Buden gibt es Weihnachtsschmuck aus Holz, ganze Krippen, Sterne und verschiedene Figuren.
Oder für die ganz minimalistischen dieses Krippchen.
Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt, alles ist umsonst. Jeder kann sich so viel aussuchen, wie er oder sie will. Menschen aus ganz Deutschland haben Weihnachtsbäume, Kugeln, Seifen, Schokolade, Strickwaren, einfach alles gespendet, was ein Weihnachtsmarkt zu bieten hat. Viele Kreuzberger macht das sprachlos. Auch Lisa, die beim Kranzbinden noch bedauert hat, dass die Gemeinschaft langsam zu bröckeln beginnt.
Ich fand es so überwältigend heute irgendwie. Ich habe heute, glaube ich, zum ersten Mal seit der Flut auch geweint. Also irgendwie so glücklich geweint. Also nicht trauern, sondern irgendwie so, weil so viel, ich finde es so überwältigend, wie viele Leute so viel Einsatz zeigen. Und jetzt ist Dezember und es ist immer noch so, dass so wahnsinnig viele Leute hier hinkommen und Sachen bringen und alles Mögliche und so viel Einsatz zeigen, das finde ich schon, ja, ich kann das noch nicht so ganz glauben.
Seit der Flut ist fast an jedem Wochenende irgendeine Veranstaltung in Kreuzberg. Wir Rheinländer sind zwar bekannt dafür, dass wir kein Fest auslassen, aber trotzdem frage ich mich, ob sich das nicht irgendwann abnutzt. Lisa glaubt nicht.
Weil man sonst, also gerade wenn man jetzt außerhalb wohnt und man gerade nicht viel im Haus macht, dann verliert man so ein bisschen den Kontakt. Und der Kontakt ist aber so wichtig für die Aufarbeitung und auch um das ja, also verarbeiten zu können und auch nicht den Kontakt zum Dorf zu verlieren. So. Und dafür sind Feste wichtig.
Und um auch die vielen schönen Geschichten zu teilen, die sich hier abspielen. Zum Beispiel von Edith, die beim Adventskranzbinden erzählt hat, dass sie keinen Ofen mehr hat.
Eine Woche später kam die Tanja Fusenik-Hoffmann und hatte mir zwei Tüten Plätzchen vorbeigebracht. Sagte, ich habe nie darüber nachgedacht, dass andere Leute nicht backen können oder nicht die Möglichkeit haben dazu. Und das habe ich mich so darüber gefreut.
Ich denke, dieser, ich glaube, er ist auch Mühwanter mehr, ne? Ja, genau. Mit Schuss, ich weiß.
Der Weihnachtsmarkt geht noch bis tief in die Nacht. Ich mache mein Mikrofon irgendwann aus, weil die Geschichten dann erfahrungsgemäß noch besser werden und weil ich nicht mehr als Reporterin hier rumlaufen will. Es wird ein richtig lustiger Abend. Wir stehen mit Glühwein am Feuer, reden über alte Zeiten und schließen Wetten über die Zukunft ab. Einmal muss ich so lachen, dass mir mein Bauch wehtut. Auch das gehört wohl zum Verarbeiten einer Katastrophe dazu.
Felicitas Böselager hat geweint und gelacht, als sie ein halbes Jahr nach der schrecklichen Flutkatastrophe ihr Heimatdorf besucht hat. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts nehmen wir sie mit auf einen Segelturn in die dänische Südsee. An Bord 5 junge Menschen mit Autismus. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.